Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, der 5. Juli. Es ist der Tag, an dem wir Spanien aus dem Turnier rauswerfen werden. Wenn ihr die Folge zu hören bekommt, dann wisst ihr es natürlich schon. Ich bin mal gespannt, wer unser Halbfinalgegner wird. Aber jetzt reisen wir noch mal kurz in die Zeit zurück. Wie viel schlagen wir denn die Spanier? Jetzt sag's uns mal kurz und
Habe ich
knackig.
gar nicht mehr dran gedacht im Vorgespräch. Mist, ja. Also ich glaube, es wird ganz eng. Ich hätte ja eigentlich gedacht, ich weiß nicht. Also ich sage, es geht in die Verlängerung. Es wird ganz, ganz knapp. Dann sage ich 2-1 nach Verlängerung für Deutschland.
Ich glaube, dass wir im Elfmeterschießen weiterkommen, ja.
Echt?
Oder dass es tatsächlich so eine ganz krasse Überraschung gibt, so wie vor einigen Jahren, dass wir die mal wirklich so 3-0 wegrasieren. Dann, das sind so die zwei Szenarien. Ich bin gespannt, ja, weil ich glaube, die Spanier sind schon schlagbar, ja,
Für
aber.
3-0 bräuchten wir aber hier den Robin Koch von der Eintracht. Der macht da zwei
Genau, ja. Mal
Kopfballtore.
gucken, ob er heute zu seinem ersten Einsatz kommt.
Stimmt, ne?
Ja, an den
Ja.
Börsen die Woche ist es ein bisschen ruhiger gewesen. Es war Independence Day in den USA. Die haben ja nicht so viele Feiertage wie wir, aber wenn, dann wird es halt richtig langweilig bei uns. Aber es gab ja auch aus Deutschland konjunkturelle Meldungen. Mein Gott, was für ein schweres Wort,
Ja.
ja, für jemanden, der nur Realschule hat, ja. Erzähl uns mal, was war da los? Müssen wir uns jetzt weiter Sorgen machen oder gab es mal endlich einen Lichtblick? Und was war sonst so los an den Börsen?
Ja, also genau, wir hatten am Donnerstag ja den Feiertag. Der DAX war gestern aber doch ganz gut unterwegs. Und auch heute ist der DAX so ein bisschen aus seiner Lethargie erwacht, nachdem ja zuvor die US-Börsen die ganze Zeit immer mal wieder neue Rekorde feiern. Also es sieht hier so, was den DAX angeht, ganz gut aus. Und darf man aber jetzt nicht wieder den Fehler machen zu sagen, nur weil es dem DAX gut geht, dass es jetzt auch Deutschland, der deutschen Wirtschaft allgemein wieder gut geht, weil das eben jetzt nicht mehr so wirklich das widerspiegelt, was hier passiert, ja, weil die meisten Konzerne eben den Großteil der Umsätze gar nicht mehr in Deutschland machen. Ja, da kommt es dann eher auf die Weltwirtschaft drauf an oder auf China, USA und so weiter. Und hier gab es zuletzt immer sehr viele Konjunkturdaten auch aus Deutschland, die waren, glaube ich, immer querbeet auch enttäuschend. Auch so Einkaufsmanager-Indizes, das sind ja so vorlaufende Indikatoren, wenn die Einkaufsmanager pessimistisch sind, ja, dann und weniger eingekauft wird. Dann sieht es eben auch für die Produktion dann im Nachhinein und so weiter alles nicht gut aus. Der IFO-Index war schwach immer, auch die Erwartungen waren immer unter Erwartungen. Und jetzt kamen auch noch mal die Produktionszahlen für den Mai. Und da hatte man eigentlich gedacht, dass es noch mal ein kleines Wachstum gibt von 0,2%. Stattdessen wurden in der Industriebau und in der Energieversorgung 2,5% wieder weniger hergestellt. Ja, also das ist schon echt krass. Und das war jetzt nur zum Vormonat im Vergleich zum Vorjahr schon wieder 6,7% weniger. Also man hat hier wirklich nach und nach das Gefühl, ich glaube, wir hatten es auch schon mal kurz angesprochen, aber es soll jetzt auch wieder nicht politisch werden, dass wir aber langsam echt große Probleme haben, was Industrie angeht, was Mittelstand angeht. Wir hatten ja schon oft das Thema, dass viele Firmen ihre Produktion verlagern. Teilweise sogar in die Schweiz, wo man denken würde, okay, das ist ja noch viel teurer, aber nein, ist es eben nicht durch die Abgaben. Teilweise nach Ungarn, nach Polen, da gibt es ja so viele Beispiele mittlerweile. Es wird hier einfach immer weniger investiert wegen der hohen Kosten, ja, alles verkrustet. Das ganze Thema hatten wir schon tausendmal. Es gibt auch keine Fachkräfte mehr, auch das ist ja ein Problem. Und das ist schon echt sehr, sehr bitter, muss ich sagen. Und mir haben auch ein paar Leute das geschrieben zuletzt. Es ist wohl auch nicht so wirklich so Licht am Ende des Tunnels. Also die Auftragsbestände, die Auftragseingänge in der Industrie sind sehr, sehr schwach weiterhin. Also ich frage mich auch, ne, wann kommt da mal überhaupt eine Trendwende? Könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist ja der ein oder andere Einkaufsmanager oder in der Industrie tätig. Seht ihr da Lichtblicke oder sieht es weiter mau aus? Also das, was ich so mitbekomme, ja, sieht alles nicht so gut aus. Ne? Genau. Industrie, Auftragsflaute. Im Mai gingen die Bestellungen den fünften Monat in Folge zurück. Wieder um 1,6% gegenüber dem Vormonat. Ja, also, das ist schon echt bitter. Ja, und die zweite Meldung, die jetzt auch gerade kam, ich muss mir nochmal durchlesen, es kam jetzt heute Morgen. Es gab aber wieder ganz krass die Nachtverhandlungen. Ja, haben wir auch ein paar geschrieben. Immer dann so das Bild, was geschrieben wird, man verhandelt die ganze Nacht und dann schafft man es in den frühen Morgenstunden noch einen Kompromiss zu machen. Da frage ich mich auch immer, stimmt das überhaupt so wirklich oder wartet man, damit das dann so scheint, dass man ganz hart verhandelt hat bis zum Morgen, oder wird dann einfach irgendwann gesagt, ey, Nacht, ey, komm, Ja, wir lassen es einfach machen, aber wir tun so irgendwie, ne? Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das manchmal so geht. Auf jeden Fall, es gibt jetzt einen Haushalt, die Schuldenbremse wird angeblich eingehalten, man einigt sich auf ein Wachstumspaket. Mal schauen, ja. Familien sollen entlastet werden. Ich weiß nicht, ich gucke mir es mal an nachher. Ich habe noch keine Zeit gehabt, das jetzt alles durchzulesen, aber wahrscheinlich ist es doch wieder irgendwie mit Biegen und Brechen, ne? Es werden ganz viele Umbuchungen gemacht und pipapo, also ja. Ich glaube nicht, dass dieser neue Haushalt der große Wurf ist. Aber Schuldenbremse auf dem Papier wird sie zumindest eingehalten. Ja, aber wie gesagt, trotzdem, der DAX läuft ja jetzt doch wieder ganz gut, ist ein bisschen nach oben angesprungen. Wir hatten jetzt auch, hast du das gesehen? Wir haben bei den Rückversicherern jetzt auch mal Rücksetzer gesehen. Die Hurricane-Saison ist wohl, also es gibt ja, glaube ich, schon diesen ersten Hurricane und jetzt hat man Angst, dass es da doch dieses Jahr größere Auswirkungen gibt. Wenn das natürlich so kommen sollte, dann war es das vielleicht mit diesen erhofften Prognoseerhöhungen noch, weil die Munich Re, ich erinnere mich, die hatten doch ein ganz krasses erstes Quartal. Aber wenn natürlich jetzt doch dann diese riesigen Belastungen kommen, ja, dann wird es vielleicht doch nichts. Aber das ist halt im Rückversicherungsgeschäft normal. Mal hast du ein besseres Jahr, mal ein schlechteres Jahr. Unterm Strich ist es, glaube ich, trotzdem ein geiles Business. Und wir hatten ja auch diese dicken Dividendenerhöhungen, ja. Genau.
Ja, und das ist auch das, was wir, glaube ich, auch schon im Podcast öfter gesagt haben, oder zumindest ich in Videos, die Rückversicherer oder auch Versicherung allgemein. Da würde ich niemals prozyklisch einsteigen, denn da gibt es immer, und zwar in relativ kurzen Jahresabständen, immer mal wieder genau solche Szenarien. Und da gibt es dann oft auch mal ein bisschen empfindlichere Rücksätze. Also guckt euch zum Beispiel mal den Kursverlauf der Allianz der letzten Jahre an. Ja, ganz langfristig gesehen geht es nach oben. Definitiv ist ja auch eine Top-Aktie, ja. Aber da gibt es immer wieder gute Einstiegsmöglichkeiten in der Regel. Ja, ich weiß, bei der Munich Re musste man jetzt mal ein bisschen länger warten, aber da lohnt es sich doch echt so ein bisschen als mal die Füße stillzuhalten. Und das könnte jetzt dann vielleicht so ein Szenario dann eben sein. Ich hoffe, dass sie sich nicht ein bisschen zu übernommen haben mit der Dividendenerhöhung. Ich weiß noch, die ist ja schon ziemlich knackig gewesen
Ja.
bei der Munich Re, auch bei den anderen Versicherern. Das ist dann halt so das Risiko mit dabei, gerade wenn man schon so eine lange Historie hatte, dann kommst du in der Regel halt auch nicht mehr davon runter dann. Also das muss schon immer genau überlegt sein. Aber könnte jetzt vielleicht für den einen oder anderen dann mal interessant werden, vielleicht gerade wenn es noch ein Stückchen weiter dann nach unten geht, genau.
Ja, aber
Aber
bisher, ganz noch nicht, dass jetzt wieder einige schreiben, also bisher ist da nicht viel passiert, muss ich sagen. Ja, also wir waren ja im Hoch bei 470, dann war sie mal, glaube ich, gedippt auf 440, jetzt bei 450, also allzu viel
Ja,
ist da
das
jetzt auch nicht
ist
passiert, ne?
für Versicherungsverhältnis. Also wir reden hier nicht von einer Nvidia oder von einer Hims & Hers oder so. Also immer mit dem Hinblick darauf. Aber gerade wenn man eine Allianz anschaut, die hat doch damals so in den letzten Jahren auch immer wieder mal, also auch deutliche Korrekturen hinter sich gehabt. Also auch da reden wir dann auch schon mal so von deutlich über 20%. Auch das war dann als immer wieder mal der Fall, ja. Aber du hattest es ja jetzt gerade schon von Aufträgen, Auftragseingängen und so weiter. Da hat Aixtron seine Vorabmeldung rausgebracht und es gab positive, aber auch negative Nachrichten. Ja, das erste, fangen wir mal mit dem Negativen an. Sie mussten ihre Prognose reduzieren und zwar, weil das Jahr relativ schwach gestartet ist, 2024. Also man geht nun davon aus, also die Anpassung, die ist vor allem in der Topline ziemlich nach unten gegangen, unten eigentlich gar nicht so sehr. Also man hatte vorher mit mindestens 630 Millionen gerechnet, nun mit 620. Also da merkt ihr schon, die Anpassung ist nicht sehr groß gewesen. Aber in der Topline dann hier rechnet man nur noch mit 660 Millionen im besten Fall. Das war davor bei 720 Millionen. Also das ist vor allem dessen geschuldet, dass es eben Anfang des Jahres nicht gut lief, denn es gab auch gute Nachrichten. Der Auftragseingang, der ist eigentlich deutlich besser gewesen, als man es eigentlich erwartet hätte. Also da haben sie wirklich gute Zahlen präsentiert, denn da war man auf dem Vorjahresniveau. Also man hat 176 Millionen Euro hier ausweisen können. Und da hatte man doch eigentlich mit deutlich weniger gerechnet. So vor allem die Treiber sind hier ihre zwei, ja, so ich sag mal so die Prunkstücke gewesen. Also aus dem Bereich Siliziumkarbid und Leistungselektronik. Also es wird mit SIC abgekürzt. Und dann noch die Galliumnitrid-Leistungselektronik. Also die beiden zusammen haben weit über ein Dreiviertel davon ausgemacht. Also man sieht, sieht, das Kerngeschäft von Eixron, dem geht's gut. Und vor allem im nächsten Jahr rechnet man ja da mit einem brutalen Aufschwung wieder. Das ist ja auch der Grund, warum ich sie beobachte aktuell. Ich habe es auch gesagt, ich weiß noch nicht genau, auf was ich warte, weil ich immer noch nicht so das ganz letzte gute Gefühl habe, dass ich sage, ich warte so auf diese eine positive Nachricht dann mal so, wo ich sage, okay, jetzt kann es wieder dann nach oben gehen. Aber da war jetzt halt wieder erstmal so ein kleiner Dämpfer dann mit der Prognosensenkung dann mit dabei. Ich weiß gar nicht, was hat die Aktie gemacht? Du hast doch bestimmt mal angeschaut. Sie ist ja jetzt mittlerweile unter 20 Euro angekommen. Ist sie da jetzt nochmal gefallen dann?
Ja, ich hatte das heute Morgen bei uns aufgeschrieben. Die war ja, also wenn man sich den Chart jetzt verlauft, also wenn man sich das erste Quartal angeschaut hat und dann den weiteren Kursverlauf jetzt, die hat sich ja null erholt, sondern war dann sogar bis 18 Euro gefallen jetzt Anfang Juli. Da war eigentlich sowas von klar, dass da eine Prognosesenkung kommt. Ja, da ist irgendwas durchgesickert, das wusste der Markt schon. Deswegen habe ich heute Morgen dann geschaut, die Prognosesenkung, okay, die war da. Da habe ich mir das auch angeschaut. Da muss ich sagen, okay, ich habe mit deutlich schlechteren Zahlen gerechnet, weil du hast gesagt, der Auftragseingang war eigentlich okay. Und auch die Aussichten, man rechnet trotzdem weiterhin mit 22-25% EBIT-Marge, vorher 24-26%, also das ist echt ja weiter sehr gut. Das Q2 war beim EBIT nur 13 Millionen, also das ist fast gedrittelt. Und da war die Marge nur 10%. Und wenn man da jetzt im Jahr immer noch so optimistisch ist, also da muss sich in den nächsten Quartalen doch nochmal einiges Positives tun. Ich denke nicht, dass das Management jetzt hier bewusst nochmal irgendwie eine Prognose rausgehauen hat und gesenkt hat, die dann nicht erreichbar ist. Das würde mich schon wundern. Dementsprechend ist die Aktie dann, die war dann so die ersten Minuten war sie 1-2% der Plusbelag und schwarz. Dann hast du aber schon gemerkt, okay, da kommt kein Druck mehr rein. Und dann ist sie bei TradeGate auch schon gestiegen. Und der erste Kurs auf Xetra war dann auch mit einem ganz, ganz großen Volumen. Und die ist jetzt sogar bei 22 Euro grad. Also ich guck mal gerade, wie viel stark ist die im Plus? Sie ist der 16% im Plus. Also da sieht man, dass der Markt da nicht nur mit der Prognosesenkung gerechnet hat, sondern mit viel Schlimmerem einfach gerechnet hat. Ja, also vielleicht ist jetzt auch alles Negative erstmal drin, ja, aber ich kann es schwer einschätzen, muss ich sagen. Ne? Also die Aktie ist immer brutal in beide Richtungen einfach. Ja, die macht minus 20%, aber auch plus 20%. Ist schon krass, aber ist zumindest mal jetzt ein Hoffnungsschimmer, ja, und man sieht, dass auch teilweise der Markt übertreibt mit dem Pessimismus. Das hat man insgesamt bei vielen, vielen Nebenwerten gemerkt. Also ne, der DAX hat sich ja ganz gut gehalten, aber auch in den USA, so der Russell und hier so noch Nicht-Tech-Werte, auch in den USA oder auch hier, da ging ja gar nichts einfach. Ja, und das ist schon echt krass. Und ich glaube, daher ist teilweise auch zu viel Pessimismus. Ich habe gleich auch noch eine andere Aktie, die ich mitgebracht habe, die jetzt auch nach den Zahlen richtig gut nach oben gelaufen ist.
Ja, dann machst du nicht so spannend, sondern hau raus, ja. Das sind die typischen Leute, die irgendwas andrehen wollen, kommen in die Gruppe und dann sage ich's dir, ja, sowas gibt's hier nicht. Also
ja, doch. Also ich kann das jetzt hier nicht sagen. Ich habe dafür eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht. Schicke dreimal die 6 an das ist nämlich Kränke. Da hatte ich ja dann Anfang des Jahres, war das, glaube ich, weiß gar nicht, ob es hier war oder woanders, hatte ich immer so ein paar Favoriten fürs Jahr genannt, weil Kränke hatte eigentlich einen recht optimistischen Ausblick für 2022. Die machen ja so Leasing von IT-Teilen hier, Laptops, Drucker, aber auch Fahrräder und so ein Krams da alles. Also eher kleinteilige Sachen, haben das auch gut durchdigitalisiert. Und da gab es ja dann nochmal vor einiger Zeit, schon jetzt ein paar Jahre her, auch ein Shortseller-Report, weil das irgendwie alles ein bisschen seltsam war mit irgendwelchen Auslandsgesellschaften, die dann irgendwie nicht konsolidiert wurden. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich habe damals mal irgendwann, ich hatte die Aktie auch im Langfristdepot, war ein krasser Dauerläufer, immer hoch bewertet. Hatte ich die dann auch im Depot, war dick im Plus. Dann kam der Shortseller-Report, war ich fett im Minus und habe sie irgendwann dann auch verkauft, weil sie sich einfach nicht erholt hat. Sie hat sich auch bis heute nicht wirklich so gut entwickelt und erholt. Und jetzt kamen aber zum zweiten Quartal die Zahlen und genau, die kamen am 3.7., und sie hatten gesagt, sie wollen dieses Jahr 3 Milliarden beim Neugeschäft erreichen, beim Leasing-Neugeschäft und wollten da zweistellig wachsen. Und ich glaube, das KGV bei der Aktie ist auch unter 10, ja, wenn sie das erreichen würden, also echt günstig eigentlich für so ein Geschäftsmodell und für das Wachstum vor allen Dingen. Und jetzt haben sie es geschafft, im Q2 beim Leasing-Neugeschäft auf 790 Millionen zu kommen. Und das sind 21,5% gegenüber dem Vorjahr. und auch der Deckungsbeitrag im der Deckungsbeitrag 2 plus 19,4%, dass die Marge ist bei 16,6%. Also da ist man gerade richtig gut auf dem Weg und ich hab mir schon gedacht, dass diese Nachricht zumindest mal für eine Trendwende sorgen kann, denn die Aktie war mal bei 32, dann ging es im Oktober zurück auf unter 20, dann kam so ein kleiner Bounce zum Jahresende, dann kam meine Idee, ich weiß nicht, wann ich es gesagt habe, zum Jahresanfang irgendwann, da stand die Aktie aber bei knapp 25 Euro, ist dann auf 20 Euro abgebröckelt, ja, und jetzt kamen aber dann die Quartalszahlen und seitdem ist sie ja wie vom wilden Watz gebissen, wieder jetzt über 25 Euro. Heute gab es auch noch eine Kaufempfehlung von einem Analysten, also da gab es dann zweistellige Kursgewinne und das ist für mich jetzt auch mal so ein Zeichen, dass, ja, ich meine, die Aktie ist halt auch ohne Umsätze einfach abgebröckelt und ja, jetzt kommt wieder Dynamik rein und wie gesagt, wenn das jetzt keine einmal, wie heißt das, eine Einmalfliege nicht, ne, so ein Einmaleffekt war in dem Quartal, also, sondern wenn da die nächsten Quartale auch noch geliefert werden, dann kann ich mir vorstellen, dass die Aktie deutlich höher steht irgendwann, zumindest mal Richtung 30 läuft. Also finde ich echt eine spannende Nebenwerte-Story, aber ist halt auch wieder so ein Ding, ne, wenn der Markt jetzt wieder anfängt zu bröckeln, dann kann das Ding halt auch wieder abbröckeln. Aber an sich waren die Zahlen jetzt, glaube ich, damit hat der Markt nicht gerechnet. Deswegen ist die Aktie dann an dem Tag auch, glaube ich, 15-16% gestiegen, was für so eine Aktie schon etwas Besonderes ist. Deswegen könnt ihr euch mal anschauen, das ist natürlich keine Kaufempfehlung hier, ne, sondern ist nur mal eine Idee. Finde es auf jeden Fall jetzt spannend, hat auf jeden Fall jetzt hier 20-Tage-Linie, 50-Tage-Linie, 200-Tage-Linie, alles an dem Tag durchbrochen, ist eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen. Und die Umsätze waren sehr hoch, also eigentlich ganz spannend. Die ist jetzt am Hoch seit, ja, seit Ende des Jahres oder sogar jetzt seit August 2023. Also hat sich ein bisschen was getan.
Ja. Ja, ich glaube, der haben halt viele immer noch nicht verziehen, was damals los war. Ich meine, da ging es ja, glaube ich, auch um Bilanzmanipulation und sowas. Da, ich sag auch, ich kann über vieles nachsehen, über schlechte Ergebnisse, auch mal einen Managementfehler oder so. Aber wenn es an Bilanzmanipulation, also nur schon Ding, dann bin ich immer sofort raus.
Ja,
also
vor allen Dingen, weil Kränke, das ist ja auch nochmal so, dass so Leasinggeschäft, es gibt die Kränke Bank und so weiter. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Dimension. Ja. Ne? Und klar, deswegen ist die Aktie auch so günstig bewertet einfach. Aber sie haben ja, glaube ich, dann die Fehler auch irgendwann, es war, ich weiß gar nicht, doch, es war Bilanzmanipulation, aber es war irgendwie so verschachtelter Krams und so. Sie haben dann die Gesellschaften, glaube ich, doch dann teilweise integriert und so. Ich weiß es nicht genau alles, aber es ist jetzt auch kein hier, packt euch die ins Langfristdepot, sondern es soll jetzt nur mal einen Impuls geben, euch das vielleicht mal anzuschauen.
Ja, ich kann mich noch damals an die Nachrichten erinnern. Also viele haben da schon von Game Over gesprochen und so. Also das stand, glaube ich, schon zur Debatte, dass das Unternehmen vielleicht verschwinden wird. Also man sieht es ja auch, ich habe mal geschaut, der 5-Jahres-Chart haben wir immer noch minus 70% stehen. Also ja, da merkt man, die waren schon in ganz anderen Regionen eben. Deswegen vielleicht, weil sich der ein oder
das
andere...
Das war, schaut euch mal den Chartverlauf an, hier so seit der Finanzkrise, das war eine der besten Aktien am deutschen Markt, ne? Die, also eine der besten Nebenwerte, die immer hoch bewertet waren, die aber immer geliefert haben, die ist von 6 Euro auf über 100 Euro gestiegen, ja, war immer, wie gesagt, das war eine der geilsten Stories, deswegen war es auch so krass, als irgendwann dann dieser Shortseller-Report kam, das kann doch nicht sein hier, ne, so eine tolle Story, aber ist auch wieder ein tolles Beispiel dafür, dass, ja, bei jedem Unternehmen, ne, du kannst ja nie sicher sein einfach. Ne? Also es ist ein Tannenbaumchart gerade.
Zumindest bei den kleineren. Also ich könnte mir jetzt schwer vorstellen, dass sowas bei einer Amazon oder bei einer Microsoft dann rauskommt, ja. Aber bei solchen kleinen Unternehmen musst du immer mal mit sowas rechnen, ja. Also bei Nebenwerten.
Ja, aber nicht nur bei Nebenwerten. Selbst hier, Hypo Real Estate, die waren auch im DAX, ne. Von einem Tag auf den anderen waren sie auf einmal pleite und abgewickelt.
Ja, das ist bei Wirecard ja genauso gewesen. Ja, also klar, das schützt nicht, aber es geht ja immer um Wahrscheinlichkeiten dann, ja. Und je größer ein Unternehmen ist, desto unwahrscheinlicher ist es halt auch, dass dann irgendwelche solchen Mauscheleien dann halt mit dabei sind, ja. Denn Wirecard ist ja kein großes Unternehmen im DAX damals gewesen, aber sie waren immerhin im DAX, ja.
Also ja, aber bei Wirecard gab es auch schon im Vorfeld unfassbar viel, viele Warnzeichen. Und lustigerweise, hat mir gar nicht erwähnt, ich habe letztens im Handelsblattforum, das war noch nicht lange her, war auch nochmal so ein Artikel, dass die Commerzbank, richtig krass, die ist wohl
denen
auf die Schliche gekommen, aber sie kamen aus der Nummer nicht raus. Ne? Sie wollten dann, sie hatten denen ja hunderte die Millionen an Krediten
gegeben. Selber der größte Geldgeber, deswegen.
Ja, und die konnten da aber nicht raus. Dann haben die halt gesagt, okay, wir warten ab, aber wir verlängern die Kredite nicht mehr. Wir kündigen denen die Kredite, damit wir da rauskommen, weil es wäre nicht so einfach gewesen, das jetzt einfach aus dem Nichts zu machen irgendwie, ne? Das heißt, die wussten das eigentlich irgendwie, aber die waren quasi in ihrer Position gefangen halt, ne? Und das ist schon richtig eklig gewesen.
Ja, aber daran sieht man ja eben auch, woher diese ganzen Insider-Shorts dann gekommen sind, weil die hatten ja dann diese Infos. Also da kannst du davon ausgehen, dass dann da auch wahrscheinlich Leute dann halt Tipps gegeben haben, die das gesehen haben und sich dann selber halt die Taschen noch voll gemacht haben, weil die Bank an sich ist nicht rausgekommen, aber da gab es mit Sicherheit einige, die das gewusst haben, die dann wussten, hey, ich brauche da nur Short gehen, da wird es irgendwann explodieren dann, ja. Aber klar, so eine Geschichte wie da, das war natürlich undenkbar, ja, also gerade auch mit den ganzen Testdaten, die bekommen haben. Aber die Geschichte kennt mittlerweile ja jeder, deswegen brauchen wir jetzt nicht nochmal neu aufrollen.
Ja, dann machen wir mal weiter hier, gell? Was macht denn dein Bitcoin eigentlich? Da läuft es nicht so gut. Ich sehe hier nur
meine Bitcoins.
Ja, ich denke nur Memes, ja. Übrigens, kleiner Disclaimer, ich habe vor diesem Krypto, ihr wisst das, ne? Ich bin da nicht so tief in der Materie. Ich habe heute, ging es zu den Leuten, die jetzt hier, ich will nicht sagen rumheulen, aber sich beschweren, was hier gerade passiert, habe ich bei Bison nachgekauft. Ich habe, besitze jetzt 0,1 Bitcoin mittlerweile. Ich habe so eine ganz kleine, ich hatte noch ein bisschen Cash, ich habe es jetzt nachgekauft. Wir sind ja richtig krass unter Druck jetzt und ich kann es dir mal erzählen, es gibt glaube ich zwei große Gründe, ja, was mich so ein bisschen wundert, immer kurz vorab, weil ich beobachte das nur von der Seite, ich habe keine Insiders, wahrscheinlich schreiben jetzt auch viele wieder, ich habe eh keine Ahnung, mag sein, aber was mich wundert, dass auf der einen Seite immer hier alle sagen, wie krass, wie kann man nur Papiergeld haben, ne? Bitcoin, das ist doch hartes Geld und wie so blöd, wer das nicht hat und so, ne? Und ich kaufe immer nach. Und jetzt, wo der Bitcoin mal fällt, sozusagen, sind es genau die Leute, die jetzt so in Anführungszeichen am Rumheulen sind, ne, dass das Ding fällt. Und das sagt mir irgendwie dann doch, dass da schon sehr viele ein heißes Eisen fahren, vielleicht nicht gehebelt, aber sehr viel Geld drin haben und dann doch sehr schnell nervös werden.
Oder so die
Bitcoin, der geht jetzt auf 100.000, auch auf X die ganze Zeit, ja. Inflation ist so hoch, alle retten sich in Bitcoin, der steht bald dort, da gibt's nur Hochrechnungen, ja, und jetzt kommt das eben doch nicht, ja, und dann ist der Frust eben doch am Ende sehr groß und ich habe das hier voll geschickt, ne? Hier gibt's sogar so eine Werbung von McDonald's, hey Crypto Bros, we are hiring, careers.mcdonalds.com. Ja, das ist jetzt, da gibt's jetzt unfassbar viele Memes, manche nehmen's ja auch mit Humor, ne, aber manche sind da jetzt schon etwas angefressen, was mir, wie gesagt, schon zeigt, dass da viele doch eher auf den kurzfristigen Profit aus sind und nicht von wegen hier, das andere System ist am Ende und wir sind irgendwie in 10 Jahren reich. Nee, die wollen alle halt, oder viele wollen kurzfristig doch immer Asche machen, ne?
Ja, es gibt bei sowas ja immer zwei Lager, ja. Mhm. Aber die Ultras, also es gibt mit Sicherheit einige, die da alles drin geparkt haben, ja. Also
wenn es einen solchen krassen Drop gibt und das die größte Chance ist, ja, und ja, hey, dann würde ich doch wirklich mich freuen darüber. Und wenn ich doch genau wüsste, dass es da und dahin geht langfristig, hey, dann ist es doch die beste Chance ever, ja. Schön nachkaufen, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Genau. Viele kriegen gerade Panik und verkaufen jetzt irgendwie, habe ich doch wieder.
Genau, aber woran hat er denn jetzt gelegen? Das hat sogar bis in die amerikanischen sozialen Medien hat es geschafft. Zum einen, weil wir Deutschen 40.000 Bitcoins verkaufen möchten. Also die Regierung, sie geht wieder mal ans, ja, die Bitcoin-Jünger würden sagen, ans Tafelsilber oder an die Tafelcoins dann. Wir haben ja erst vor kurzem da Beteiligung von der Deutschen Post beispielsweise verkauft, also eine der wenigen Aktien, wo ich sagen würde, also die hätte man eigentlich aus Deutschland halten können, alleine schon durch Dividenden und Wachstum dann, aber wieder eine andere Story dann, ja. Also da reden wir davon, dass Deutschland ungefähr noch 40.000 Bitcoins verkaufen möchte und dann das, was aber noch schwerer wiegt, also wo man so ein bisschen Sorge hat, dass es noch mehr Verkaufsdruck dann eben gibt, das sind die Mt. Gox Opfer, also da gab es ja früher mal diesen Skandal oder halt diese Pleite von Mt. Gox und da könnten jetzt in den nächsten ja so 2-3 Monaten nochmal knapp 140.000 Bitcoins an die Opfer ausgezahlt werden oder ausgeschüttet werden, die theoretisch verkaufen könnten. Also da merkt man schon, da reden wir jetzt von fast 200.000 Bitcoins dann insgesamt. Also das sind jetzt so Nachrichten, die zuletzt dann einfach dafür gesorgt haben, dass es so ein bisschen Verkaufsdruck gibt. Man muss aber jetzt natürlich auch fairerweise dazu sagen, das ist jetzt natürlich nichts, was fundamental irgendwelche Änderungen beim Bitcoin hat. Das sind halt wirklich nur ganz kurzfristige Sachen. Also jemand, der jetzt da eine ganz normale Strategie dann eben hatte, die jetzt nicht auf einen ganz kurzfristigen Profit abgezielt hat, das so, wie es Michael sagt, also dann ist das eigentlich eher eine tolle Chance jetzt aktuell. Und man darf ja auch nicht vergessen, wo Anfang des Jahres der Bitcoin stand. Also wir reden da immer noch davon, wir waren, glaube ich, im Januar noch, da waren wir noch bei deutlich unter 40.000 Euro und wir reden jetzt aktuell von einem Kurs von 50.000 Euro. Also da hält sich der Kurs gerade so ein bisschen. Also es ist immer noch ein sehr gutes Jahr für Bitcoin gewesen. Also das, so fair muss man natürlich dann auch noch sein. Aber viele haben jetzt halt gemeint, so durch das Halving, durch die ETFs und so, dass der jetzt halt so einen Durchmarsch macht bis 100.000. Aber
genau das Thema hatten wir auch damals. Wenn immer solche Events schon über Monate vorher besprochen werden, dann und alle sich vorab schon positionieren, wer soll dann überhaupt noch kaufen? Und jetzt aktuell ist halt dieses Angebot- und Nachfrageverhältnis ein bisschen verschoben mit mehr Angebot, aber wie lange das jetzt so anhält, das ist halt die große Frage. Ne? Also das, was ich jetzt gelesen habe, ist, dass noch gar keine Verkäufe oder noch nicht viele Verkäufe überhaupt stattgefunden haben. Es wurden ja nur die Bitcoins teilweise transferiert erstmal. Ne? Also ich glaube irgendwie auch zum großen Teil ist das jetzt genau das Gegenteil von damals, als die ETFs und sowas, die Gerüchte kamen, was kommt. Da haben sie alle im Vorfeld gekauft und jetzt haben alle Angst und verkaufen im Vorfeld, weil sie ja denken, irgendwann, das muss weiterfallen, weil dann diese Liquidierungen kommen sozusagen. Und da muss man ja eh auch mal schauen, jetzt, ob dann wirklich noch dieser große Druck überhaupt kommt oder ob das jetzt schon im Vorfeld, weil alle jetzt schon verkaufen und denken, das fällt tiefer, das schon wieder eingepreist ist. Also wie gesagt, war jetzt nur mal ein kurzer Gedankengang. Also dass da jetzt wieder Panik ist, wie tief das immer jetzt wieder fällt und so, ne, weil da jetzt auch so und so viele Stücke verkauft werden, Bitcoins. Also ich weiß nicht, ne? Also, aber das ist ja immer an der Börse so, bei jeder Asset-Klasse fast, da wird immer in alle Richtungen gerne mal übertrieben einfach.
Gerade bei Kryptos kennt man es ja. Also für mich, ich bin ja selber schon lange in Bitcoin drin, also habe auch einen ordentlichen Depotanteil da drin. Also für mich persönlich ist das jetzt keine Nachricht gewesen, wo man über irgendwas nachdenken müsste. Also eher im Gegenteil, ja. Für diejenigen, die ihn sowieso regelmäßig kaufen, ist das meiner Meinung nach jetzt eine gute Gelegenheit dann. Aber wie gesagt, das ist keine Anlageberatung, sondern einfach eine Gelegenheit, um sich die Sache mal aktuell ein bisschen anzuschauen.
Ja, ich glaube, ganz kurz noch als letztes dazu, ich habe mir, guck mal den Chart mal an, ne? Also da sind ja auch viele, die Stops setzen ins System und so, ne? Und diese 60.000er Marke, beziehungsweise dann die $57.000 Marke, das war eigentlich immer so ein Level, was gehalten hat. Ich denke mal, da waren auch jetzt viele Stop-Loss-Orders einfach dabei. Ich glaube, das Tief war jetzt irgendwie sogar bei 53.000 oder so. Ja, also vielleicht ist es jetzt auch so eine kleine Bereinigung gewesen. Aber wie gesagt, ich habe da, Bitcoin ist nicht so mein Steckenpferd, ne? Aber da jetzt den Teufel an die Wand zu malen, ist halt auch wieder ein bisschen übertrieben, denke ich.
Ja, ist halt ähnlich wie bei Aktien, oder? Das ist auch nicht so dein Steckenpferd dann, ja.
Was denn? Ja, ich bin ein Tipico halt, ne? 2-1 zur Verlängerung.
Ja. Dann gab es noch eine spannende Meldung, dass es doch auch mehr AI-Profiteure gibt als nur Nvidia oder Broadcom. Und es muss auch nicht unbedingt aus den USA sein, nämlich Samsung, auch eines der größten Unternehmen der Welt. Die haben jetzt vermeldet, also die Aktie hat ein 3-Jahres-Hoch erreicht, weil man aufgrund der starken KI-Nachfrage ja sehr viele neue Chips an den Mann und an die Frau bringen konnte. Also man hat hier seine Erwartungen deutlich übertroffen, wie sie selber gesagt haben. Und das zeigt dann eben auch nochmal, ja, auch hier sind Unternehmen dann eben tätig, die von AI und KI dann eben profitieren. Also sie sind einer der, also hier in dem Artikel steht sogar, dass sie der größte Speicherchip-Hersteller der Welt sind. Auf jeden Fall sind sie einer der größten. Und man hat eben auch geschrieben, dadurch, dass die Nachfrage so hoch ist, gehen halt automatisch auch wieder die Margen nach oben, weshalb man dann hier nun mit sehr viel besseren Zahlen in den nächsten Quartalen rechnet, als man anders davor dann gedacht hätte. Und das sind doch meiner Meinung nach auch wieder mal ganz ordentliche Nachrichten und auch mal wieder ein Beleg dann eben dafür, wie stark es da eben dann läuft. Also es ist krass, der Gewinn, der im Juni, der ist, oder warte mal, was von Quartal, also von April bis Juni ist der Gewinn um 1450% angestiegen. Also
ja, im Chip Vorjahr, ist einfach so zyklisch, das ist der Wahnsinn einfach.
Ne? Im Vorjahr waren sie bei 670 Milliarden Won und jetzt sind sie bei 10,4 Billionen Won. Ja, also die müssen auch mal unbedingt einen Aktiensplit bei ihrer Währung machen. Das ist absurd, was die für hohe Dinger haben. Ja, also von 670 Milliarden auf 10,4 Billionen. Also ein wahnsinnig starker Wachstum und daran sieht man eben auch, ja, also AI-Hype auf der einen Seite ja, aber es gibt eben auch viele Unternehmen, die mit dran verdienen und Samsung an sich ist ja auch ein hochinteressantes Unternehmen, da sind viele Sachen mit dabei. Sie sind halt eben nicht so der Pure Player wie andere dann, weil da gehören eben auch noch viele andere Sachen mit dazu, aber an sich aus Asien, wie ich finde, gerade wenn man was, also in Asien, aber nicht China sucht, ist für mich Samsung da auf jeden Fall ein spannendes Unternehmen und ich bin mir sicher, dass jeder von euch ja schon mal mit einem Gerät von Samsung in irgendeiner Stelle in Berührung gekommen ist und auf jeden Fall tolle Nachrichten gewesen und zeigt eben auch AI, Hype is real, ja.
Ja, genau, und Micron ist ja so der, einer der Konkurrenten hier für Speicher und die sind ja auch extrem gut gelaufen, die haben ja auch gesagt, sie sind, glaube ich, bis nächstes Jahr ausverkauft mit diesen Speicherchips mit der hohen Bandbreite, die unter anderem auch Nvidia nutzt und so weiter, also da ist auf jeden Fall gerade ordentlich Nachfrage da, ne? Finde ich auch finde ich ganz spannend. Ja, aber apropos nochmal hier bezüglich KI, Meta, wir hatten letztes Mal auch schon mal ganz kurz, Meta ist echt am Gas geben, was so neue Produkte angeht. Es gibt ja diese Meta Quest und dort macht man jetzt auch so ein bisschen ein auf die Apple Vision Pro für Virtual Reality, wo man dann auch sich dann an der Brille dann die ganzen Fensterchen hier anordnen kann und sowas. Also auf den Bildern und so sieht das alles ziemlich nice aus. Ich weiß immer noch nicht, kennst du irgendjemanden, der so eine Meta Quest oder irgendwas nutzt mittlerweile?
Tatsächlich noch nicht. Ich habe mal mit einem Kollegen gesprochen, der mal eine benutzt hat. Also gesagt, das ist schon krass, was da so möglich ist. Ja, also ja doch teilweise, dann haben sie mal testweise sich ein Porno angeschaut. Also da kannst du ja wirklich der Darsteller, da kannst du wirklich der Darsteller quasi selber sein. Also er hat dann auch hinterher zum Beispiel mit seiner Freundin gesprochen, hat gesagt, also er weiß jetzt nicht, ob er jetzt irgendwas beichten muss aktuell, weil also es ist schon krank, was da teilweise so möglich ist, ja, also ich bin mal gespannt, also ich sehe das schon, also was ich halt mal so wirklich interessant fände, ob das mal so wirklich kommt, dass du halt mal mit so einer Brille so Virtual Reality Live Sport halt quasi so beim Fußball zum Beispiel im Mittelkreis dann sitzen kannst oder halt auf der Trainerbank oder so, das sind doch so eigentlich prädestinierte Sachen dafür, wo man sagt, hey, dafür würden die Leute extrem viel Geld wahrscheinlich bezahlen, ja, ich weiß, The Zone wird an der Stelle schon wieder so die Kassenklingel hören und wieder so über überlegen, wie hoch sie die Preise dann machen können, wenn sie sowas anbieten, aber oder ein Rockkonzert in der ersten Reihe mit so einer Brille, also da gibt es schon für mich einige Anwendungsmöglichkeiten neben den ganzen.
Ja, das könnte groß werden. Ne?
Und eben in der Arbeitswelt dann halt, ja. Also man kennt es ja, Virtual Reality an so Supercomputern mit einer Brille zu Hause. Möglichkeiten sind da viele. Also ich bin gespannt und Meta hat da eine gute Position, gerade eben so durch die Oculus-Übernahme damals haben sie sich ja da eigentlich von vom Fleck weg da zum Marktführer hochgehoben. Und Möglichkeiten, definitiv, ich bin gespannt, ja.
Ja, genau, es gibt noch eine andere Sache hier bei WhatsApp, gibt es wohl auch bald, zieht auch KI bald ein, man kann man irgendwie auch AI-generierte Bilder irgendwie in Kürze wohl erstellen, da gibt es jetzt bald so eine neue Beta-Version und so, bin ich mal gespannt, ne, also ich glaube, wir sind jetzt langsam so an dem Punkt, wo immer mehr Leute mit immer mehr Applikationen dann auch mal wirklich sehen, ne, was man so machen kann, am Anfang war das ja alles so ein bisschen hier ChatGPT nutzen und so, aber so langsam kommt das ja auch in die Anwendungen, die man selbst nutzt. Und da wird es echt spannend, wie die Leute das annehmen. Also bei WhatsApp und Co. gucken, ist das immer noch ein bisschen sinnlose Spielerei oder ist das noch ein bisschen mehr? Ne? Also ja. Schon gespannt. Aber auf jeden Fall ist Meta da, haben wir ja schon oft gesagt, die sind da auf jeden Fall sehr, sehr aktiv. Es gab übrigens einen Podcast hier mit dem CEO von Instagram bei OMR, auch ganz spannend, ne, was der so erzählt hat. Größte Märkte ist Indien zum Beispiel, auch Brasilien ist sehr wichtig, was die so vorhaben und so. Also es ist schon auch ganz spannend gewesen.
Ja, Dann würde ich sagen, wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Feiert heute den Sieg gegen Spanien. Ich weiß jetzt, wenn ich so oft gesagt habe, kommt es mit Sicherheit dann nicht. Ja,
Ja.
aber ich bin einfach mal optimistisch, dass es geklappt hat, wenn ihr das hört. Und wir hoffen dann natürlich auch, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao,
Ciao,
ciao.
ciao, macht's gut.